Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Finale fürs Bürgergeld. Nach der Einigung zwischen Ampel und der Union im Vermittlungsausschuss gab es heute grünes Licht im Bundestag und Bundesrat. Sie haben es in den Nachrichten gehört. 17 Jahre nach dem Inkrafttreten könnte die Hartz-IV-Ära enden. Und jetzt wurde es auch eilig, denn mehr Geld für Bürgergeldbeziehende soll es ja schon zum Jahresanfang geben.
Das Bürgergeld ist ein Systemwechsel. Ja, es ist Haushaltswoche und ja, hier findet Gesetzgebung nur in begründeten Ausnahmefällen statt. Aber die Not der Betroffenen ist groß und das allein ist Grund für die Eilbedürftigkeit. Planungssicherheit ist das Gebot der Stunde.
Katja Maß, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, zum Finale fürs Bürgergeld. Gleich mehr und mehr auch zum Ende der eben angesprochenen Haushaltswoche. Zum Start aber das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Ist in Deutschland, nein, natürlich nicht gut ausgefallen, aber besser als erwartet. Brigitte Scholz ist dazu.
Die deutsche Wirtschaft hat im Sommerquartal doch stärker zugelegt, als das Statistische Bundesamt zunächst geschätzt hatte. Das Bruttoinlandsprodukt stieg nach den endgültigen Zahlen um 0,4% und nicht nur um 0,3% im Vergleich zum zweiten Quartal. Und das trotz Rekordinflation und Lieferengpässen. Der private Konsum legte um 1,0% gegenüber dem Vorquartal zu.
Es ist ganz sicher kein Grund aufzuatmen,
warnt jedoch Andreas Scheuerle, Volkswirt der DK Bank.
Man darf sich darüber freuen, weil wir mit ein bisschen mehr Schwung in die schwierige Jahreszeit jetzt hinein starten. Aber die Belastungen, denen sich die deutsche Volkswirtschaft gegenüber sieht, die sind natürlich nicht weniger geworden und die werden wir jetzt im Winter zu spüren bekommen. Das heißt insbesondere die Folgen der enormen Energiepreisanstiege bzw. den Kaufkraftverlust durch die daraus resultierende Inflation.
Aber immerhin, es dürfte nach heutigem Stand nicht ganz so schlimm werden, wie zunächst befürchtet. Das sieht auch Jörg Krämer so, Chefvolkswirt der Commerzbank. Denn dafür gäbe es mehrere Gründe.
Eine Gasmangellage, eine Rationierung bei Gas, das ist mittlerweile unwahrscheinlich geworden. Die Bundesregierung hat ihr Entlastungspaket deutlich aufgestockt. Die Mittel reichen mittlerweile aus, um rein rechnerisch den gesamten Anstieg der deutschen Energierechnung zu bezahlen. Und drittens, was die Materialengpässe anbelangt in der Industrie, die haben sich auch deutlich entspannt, auch wenn sie nach wie vor nicht ganz gelöst sind. Das sind alles doch Dinge, die sich verbessert haben. Deshalb eine normale Rezession, kein wirtschaftlicher Kollaps im kommenden Jahr.
Die Unternehmen schauen ebenfalls nicht mehr so pessimistisch in die Zukunft. Das hatte gestern der IFO-Geschäftsklimaindex gezeigt. Und das stimmt auch IFO-Chef Clemens Fuest etwas zuversichtlicher.
Die Rezession, wenn sie kommt, wird glimpflicher ausfallen, als viele erwartet haben. Wir haben ja von Anfang an eine eher flache Rezession vorhergesagt. Für das Gesamtjahr 2023 ein Wachstum von minus 0,4 ist unsere letzte Prognose. Und diese Zahlen bestätigen, es kommt also nicht ganz so schlimm, wie viele befürchten.
Nicht nur die Unternehmen, auch die Verbraucher sind wieder etwas optimistischer. Das legt der Konsumklimaindex der Gesellschaft für Konsumforschung, der Nürnberger GfK, nahe. Das Barometer für die Konsumlaune im Dezember steigt um 1,7 auf minus 40,2 Punkte. Denn die Konjunktur- und Einkommenserwartung verbesserte sich, die Kauflaune ging jedoch leicht zurück. DK-Bank-Volkswirt Scheuerle aber ist vorsichtig.
Das Niveau ist nach wie vor unterirdisch schlecht. Es ist immer noch trotz des Anstiegs der drittschlechteste Wert aller Zeiten.
Doch die Verbraucher fassten offenbar wieder etwas Mut. Auch das dürfte vor allem auf die sinkenden Energiepreise und die Entlastungspakete der Bundesregierung zurückzuführen sein, erklärt GfK-Konsumforscher Rolf Bürkel.
Ich gehe davon aus, dass wir unser Rekordtief, das wir im September zu verzeichnen hatten, doch jetzt hinter uns lassen und dass wieder eine stabilere Entwicklung einsetzen kann. Wie weit und wie stark sich der Indikator erholen kann, hängt sicherlich auch davon ab, wie sich die Preise künftig entwickeln werden. Grundlegend ist natürlich, dass sich die Inflationsrate substanziell verringert, dann sind die Kaufkraftverluste der Verbraucher entsprechend geringer und dann werden sie auch wieder eher geneigt sein zu konsumieren.
Keine Reform in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte hat wohl solch einen gravierenden Einfluss auf die Gesellschaft gehabt wie die Agenda 2010 mit ihrem zentralen Baustein, dem Arbeitslosengeld II, landläufig Hartz IV. Keine Reform hat wohl den Blick auf Arbeitslosigkeit, auf das Leben am prekären unteren Rand der Gesellschaft so sehr geprägt. Und keine Reform hat sich wohl je mit solcher Härte gegenüber denjenigen gezeigt, die nicht auf Grundlage eigener Arbeit durchs Leben kommen. Heute, 17 Jahre nach dem Inkrafttreten, wird der Weg geebnet für ein anderes System, für das Bürgergeld, das jetzt beweisen muss, dass es mehr ist als ein Namenswechsel. Volker Findhammer berichtet übers Finale fürs Bürgergeld in Bundestag und Bundesrat.
Es sollte eigentlich keine große Aussprache mehr werden, sondern nur eine kurze Debatte zur Geschäftsordnung im Bundestag, um den Kompromissvorschlag aus dem Vermittlungsausschuss auf die Tagesordnung zu nehmen und darüber abstimmen zu können. Aber nach dem langwierigen politischen Vorlauf ließ sich wohl ein weiterer Schlagabtausch nicht verhindern, und der wurde von allen Beteiligten auch gerne genutzt.
Ja, es ist Haushaltswoche, und ja, hier findet Gesetzgebung nur in begründeten Ausnahmefällen statt. Aber die Not der Betroffenen ist groß, und das allein ist Grund für die Eilbedürftigkeit. Das Bürgergeld ist ein Systemwechsel,
sagte Katja Mast für die SPD, die den Kompromiss lobte und für die zügige Umsetzung warb, weil damit auch die Regelsatzerhöhung von 53 Euro ab dem kommenden Jahr einhergehen soll, auf die viele Betroffene warten würden. Das wird auch von der Union so gesehen, für die Hermann Gröhe aber noch einmal betonte:
Dieser Kompromiss trägt die Handschrift der Unionsfraktion, deswegen stimmen wir ihm gerne zu.
Gröhe verwies in diesem Zusammenhang auf jüngste Umfragen, wonach eine deutliche Mehrheit der Befragten die jetzt vollzogenen Verschärfungen bei den Sanktionen und der Vertrauenszeit auch gutheißen würden. Davon aber wollten sich die Koalitionspartner nicht beirren lassen.
Es geht nicht darum, ob irgendwer irgendeine Handschrift hat oder nicht. Es geht um die Menschen im Land und um die Unterstützung der Menschen, die Ermutigung und Hilfe benötigen, meine Damen und Herren,
betonte Britta Hasselmann von den Grünen. So entfällt künftig etwa der Vermittlungsvorrang in den Jobcentern, wonach Langzeitarbeitslose auch einfache Tätigkeiten annehmen mussten, was oft genug mit einem Drehtüreffekt einherging, weil den Betroffenen selten der Schritt zu dauerhafter Beschäftigung gelang. Künftig sollen die Jobcenter im Gespräch mit den Arbeitslosen festlegen, in welchen Schritten ihnen wieder zu regulärer Arbeit geholfen werden kann. An diesem Modernisierungsbedarf habe es auch keine Zweifel gegeben, erklärte auch Johannes Vogel von der FDP, und den habe die Ampelkoalition auch umgesetzt.
Der Kern des Bürgergeldes ist, dass wir unsere Grundsicherung fairer und aufstiegsorientierter machen. Eine Brücke zu betreten, wieder in die finanzielle Selbstständigkeit. Und das muss doch der Anspruch unseres Sozialstaats sein, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Kritik kam da nur noch von der AfD und der Linken im Deutschen Bundestag.
Im Vermittlungsausschuss wurde das Gesetz nicht verbessert, sondern verschlechtert, und darum hat die Linke mit Nein gestimmt.
Auch weil die Koalition sich von der Linken habe über den Tisch ziehen lassen, betonte Gesine Lötsch von der Linkspartei. Und die AfD sprach sogar von einer verfassungswidrigen Kungelei im Vermittlungsausschuss.
Der Ampel ging es ja auch gar nicht um einen Systemwechsel. Ihnen ging es um einen Etikettenwechsel. Und das, was Sie alle gemeinsam miteinander machen heute, ist ein Etikettenschwindel. Und da machen wir nicht mit,
erklärte Götz Frömming für die AfD. Bei der namentlichen Abstimmung votierten denn auch nur die AfD und die Linke gegen die Reform, die mit den Stimmen der Koalition und der Union im Bundestag angenommen wurde. Auch im Bundesrat gab es gleich anschließend noch eine Debatte, bei der nur der Chef der Thüringer Staatskanzlei Benjamin Hoff von der Linken für eine überraschende Wendung sorgte.
Wenn wir heute auch aus Thüringen dem Bürgergeldgesetz zustimmen, dann tun wir dies, weil wir anerkennen, dass mit dem Bürgergeldgesetz Verbesserungen verbunden sind.
Aber neben Thüringen haben auch Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Linken jeweils auch an der Regierung beteiligt sind, der Reform zugestimmt. Am Nachmittag kündigte die Bundesagentur für Arbeit noch an, dass die höheren Regelsätze auch pünktlich zum Jahreswechsel ausgezahlt werden können und dafür keine neuen Anträge notwendig sind. Davon profitieren rund 5,4 Millionen Menschen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Die weiteren Elemente des Bürgergelds greifen aber erst ab Juli. Darunter fallen etwa die erweiterten Fördermöglichkeiten oder das Weiterbildungsgeld. Auch der neue Kooperationsplan, der die Eingliederungsvereinbarungen ablösen soll, folgt erst zur Jahresmitte. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger forderte vor diesem Hintergrund, die Jobcenter sowohl personell als auch finanziell angemessen auszustatten. Sonst würden die neuen Fördermöglichkeiten nur neue Paragraphen auf dem Papier bleiben.
Volker Fintamer war das. Grünes Licht für das Bürgergeld und Reform. Noch einmal kleinerer Maßstab, aber angesichts von Inflation und enorm gestiegenen Mieten ist auch das ein Projekt von großer sozialer Bedeutung. Der Bundesrat hat der Reform des Wohngeldes zugestimmt. Panayotis Gavrilis dazu.
Knapp dreimal so viele Haushalte werden Anspruch auf Wohngeld haben, insgesamt 4,5 Millionen Menschen. Wohngeld können Haushalte erhalten, die zu viel für Sozialleistungen verdienen, aber immer noch zu wenig zum Leben haben. Die Höhe des Wohngeldes variiert dabei je nach Wohnort und Einkommenssituation. Laut Bundesregierung steigt das Wohngeld mit der Reform ab dem neuen Jahr durchschnittlich um 190 Euro auf 370 Euro pro Monat. Bundesbauministerin Klara Geiwitz sprach im Bundesrat von der größten Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik.
Das ist eine gute Nachricht für viele alleinerziehende Rentnerinnen und Rentner, Familien mit geringem Einkommen, Auszubildende sowie Menschen in Alten- und Pflegeheimen in allen Bundesländern. Und diese Unterstützung bekommen nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch Hausbesitzer in dieser Situation als Lastenzuschuss.
Doch die geplante Umsetzung der Reform stellt die Kommunen vor erhebliche Probleme. Bereits heute dauert die Bearbeitung eines Antrags mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate. Personal fehlt und nicht in jedem Bundesland wird Wohngeld komplett digital bearbeitet. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, befürchtet auch deshalb enorme Probleme bei der Umsetzung.
Gleichzeitig befürchte ich, dass es auch ein historisch großes Bürokratiemonster ist, das hier in die Umsetzung kommt. Haushalte mit geringem Einkommen sind darauf angewiesen, dass das verbesserte Wohngeld schnell ankommt. Was aber niemand braucht, ist ein achtseitiger Wohngeldantrag und überlastete Wohngeldbehörden, die der zu erwartenden Antragsflut nicht Herr werden können.
Um Behörden zu entlasten, soll eine Bagatellgrenze von bis zu 50 Euro gelten. Heißt, wurden 50 Euro zu viel ausgezahlt, werden diese nicht zurückgefordert. Und Wohngeld soll für bis zu 2 Jahre statt bis zu 18 Monaten bewilligt werden können. Andreas Geisel, Berlins Bau- und Wohnsenator, kündigte an, dass Berlin zu den aktuell 100 weitere 200 Mitarbeitende einstellen möchte. Dies werde aber Monate in Anspruch nehmen, so der SPD-Politiker.
Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Und sag mal, auch wenn das zum richtigen Zeitpunkt kommt, ist klar, dass zum Start dieser Reform, zum 01.01.2023, die Bundesländer nicht in der Lage sein werden, in vollem Umfang bereits Anträge zur Verfügung zu stellen oder schon auszahlen zu können.
Die Kosten des Wohngeldes von rund 1,85 Milliarden Euro teilen sich Bund und Länder jeweils zur Hälfte. Zudem soll eine dauerhafte Heizkostenkomponente dafür sorgen, die steigenden Kosten bezahlbar zu machen. Auch eine Klimakomponente soll Menschen helfen, Kosten abzufedern, die durch eine energetische Sanierung entstehen. Neben der Wohngeldreform hat der Bundesrat heute auch die Aufteilung der CO2-Kosten beim Heizen beschlossen. Mietende werden entlastet, denn bisher mussten sie die Kosten allein tragen. Ab dem nächsten Jahr kommen auch die Vermietenden dafür auf. Grundsätzlich gilt, je weniger klimafreundlich ein Gebäude ist, desto mehr müssen Vermietende übernehmen. Stößt ein Gebäude etwa besonders viele Emissionen aus, müssen Vermietende bis zu 95% der CO2-Abgabe zahlen. Stößt ein Gebäude hingegen nur sehr wenige Emissionen aus, zahlen MieterInnen die Abgabe auch künftig allein.
Panayotis Gavrilis war das. Es war zu Beginn der Sendung zu hören, diese Woche war im Bundestag die Haushaltswoche, die Woche, in der die Einzeletats debattiert und beschlossen werden. Und diese Haushaltswochen, die lassen eigentlich wenig Raum für andere größere Gesetzesvorhaben. Fürs Bürgergeld wurde ja eine Ausnahme gemacht. Ansonsten aber stand heute der Haushalt des Wirtschafts- und Klimaministers auf der Tagesordnung und der Strich und das Ganze, der Bundeshaushalt fürs kommende Jahr. Wobei 2023, was man sich kaum vorstellen kann, noch einfach sein soll im Vergleich zu dem, was für 2024 erwartet wird. Jörg Münchenberg berichtet.
Zum Abschluss der Haushaltsberatungen verteidigte heute Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen den Etat seines Ministeriums gegenüber der Kritik der Opposition. Habecks Botschaft, es sind Stichworte Energiekrise, hohe Inflation, drohende Rezession, schwere Zeiten. Aber die Ampel habe die erste Bewährungsprobe bestanden.
Wir sind mitten in einer Krise. Der Druck auf die Wirtschaft und auf die Bevölkerung ist enorm hoch. Wir kämpfen uns aber, und ich glaube, das letzte Jahr hat gezeigt, dass wir das durchaus in der Lage sind zu tun. Wir kämpfen uns aber erfolgreich Schritt für Schritt aus dieser Krise raus. Das nächste Jahr wird nicht weniger hart werden. Der Haushalt allerdings gibt uns die Möglichkeit dafür, die nächsten Schritte Zug um Zug zu gehen und so diese Zeit zu überstehen.
Im Zuge der Krisenbewältigung sind der Klimaschutz sowie der Umbau in eine CO2-neutrale Volkswirtschaft zumindest in den Schlagzeilen etwas nach hinten gerutscht. Völlig zu Unrecht, wie Habeck heute, nicht zuletzt mit Verweis auf die USA betonte. Dort hat die Regierung mit dem sogenannten Inflation Reduction Act ein 370 Milliarden Dollar umfassendes Investitions- und Subventionsprogramm zur Förderung grüner Technologien auf den Weg gebracht. Dem müsse sich Europa, aber auch Deutschland stellen, forderte Habeck.
Es wird einen Wettbewerb zwischen den großen ökonomischen Mächten geben, wer am stärksten, am schnellsten und am entschiedensten diesen Leitmarkt einer klimaneutralen, einer grünen Industrie aufbaut. Zu sagen, das ist alles nur Ökokrams oder Klimaschutz, verkennt die ökonomische Auseinandersetzung, in der wir uns befinden. Die Zukunft wird darüber entschieden, wer am schnellsten und am besten Innovationskraft und Leistungsfähigkeit in einem Bereich einer grünen Wirtschaft aufbaut.
Dabei verwies der Wirtschaftsminister auf den Klima- und Transformationsfonds, der mit rund 180 Milliarden Euro gefüllt ist und mit dem die Bundesregierung den grünen Umbau begleiten und fördern will. Die Opposition wollte sich auf diesen Hinweis jedoch nicht einlassen und beschäftigte sich stattdessen mit der aktuellen Krisenpolitik. Noch immer seien Details der geplanten Strom- und Gaspreisbremse für das kommende Jahr unklar, kritisierte dabei Unionsfraktionsvize Jens Spahn.
Sie sind wochen- und monatelang im Sommer gegen die Wand angelaufen bei der Gasumlage, haben Zeit vertrödelt. Jetzt fängt der Winter an und die Menschen wissen immer noch nicht, was für sie gilt. Und das ist ein Problem in diesen Zeiten.
Außerdem habe die Ampel aus ideologischen Gründen auf bestimmte Entlastungsmaßnahmen verzichtet, monierte Spahn, etwa indem die Laufzeit der drei Atomkraftwerke nur um ein paar Monate, nicht aber um 2 Jahre, wie von der Union gefordert, verlängert worden sei. In die gleiche Kerbe, allerdings für den Bereich Gas, schlug der AfD-Abgeordnete live Erik Holm.
China hat sich gestern in rauen Mengen Gas besorgt in Katar. Herr Minister, Sie waren da, Sie haben tief gebuckelt vor den Scheichs. Es kam aber nichts dabei heraus. Die Chinesen haben sich langfristig gebunden und haben ihren Vertrag gemacht. Sie bekommen es nicht auf die Reihe oder sie wollen es nicht auf die Reihe bekommen. Das ist wirklich blanker Dilettantismus in diesem Wirtschaftsministerium.
Zudem plädierte die AfD heute erneut dafür, die noch intakte Röhre von Nord Stream 2 wieder in Betrieb zu nehmen. Die Linkspartei wiederum forderte mehr staatliche Hilfen und eine strengere Regulierung der Krisenprofiteure. Insgesamt umfasst der Etat für das kommende Jahr 476 Milliarden Euro. Die Neuverschuldung beträgt knapp 46 Milliarden Euro. Es ist der erste allein von der Ampel verantwortete Etat. Und zumindest formal wird die Schuldenbremse im kommenden Jahr knapp wieder eingehalten.
Jörg Münchenberg war das. Und was am späten Nachmittag noch hinzugekommen ist, das Bundeskabinett hat die letzten Details zur Gas- und Strompreisbremse beschlossen. Die sollen bis Mitte Dezember im Bundestag und Bundesrat sein. Zu den Projekten, die im Haushalt des kommenden Jahres schon einen festen Kostenposten haben, gehört das 49-Euro-Ticket, die teurere Schwester des beendeten 9-Euro-Tickets. Ob das 49-Euro-Ticket im nächsten Jahr kommt, wie geplant, daran gibt es aber Zweifel, denn die Länder müssen ja ihren Teil zur Finanzierung beisteuern. Und ein anderes Problem ist, gibt es überhaupt genügend öffentlichen Personennahverkehr, um das Ticket überhaupt zu nutzen? Dass der ÖPNV ein System mit Mängeln und Lücken ist, darauf verweist eine Studie hin, Anja Dobrodinsky berichtet.
70% der Deutschen sind mit der ÖPNV-Anbindung an ihrem Wohnort zufrieden. Jeder Dritte ist es demnach aber nicht. Das ist das zentrale Ergebnis der Umfrage, erklärt Dirk Pflege, Geschäftsführer des Branchenverbands Allianz pro Schiene. Die Studie hat ergeben,
dass gar nicht die Entfernung zur Haltestelle, egal ob Bus oder Bahn, das Hauptproblem ist, sondern das Hauptproblem sind die nicht ausreichend fahrenden Busse und Bahnen. Das heißt, es fahren zu wenig Busse und Bahnen.
78% der Befragten sagen, die Zahl der Abfahrten hat sich in den vergangenen 5 Jahren nicht verbessert, zum Teil sogar verschlechtert. Im bundesweiten Ranking liegt Bremen ganz vorn. Es folgen Hamburg, Berlin und Thüringen. Vor allem Bewohner der Flächenländer fühlen sich nicht gut an den ÖPNV angebunden.
In allen Flächenländern sagen die Wählerinnen und Wähler, dass die Realität noch weit entfernt ist von dieser Mobilitätsgarantie, die da beschrieben wird als Ziel. Oft ist es nur ein Schlagwort in den Koalitionsvereinbarungen. Am konkretesten wird das beschrieben in Baden-Württemberg. Da gibt es sogar Uhrzeiten, was man sich vorgenommen hat, wo man bestimmte Taktungen verspricht. Da sind die Länder alle noch nicht.
Ganz hinten im Ranking liegen Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und Bayern. Auf dem Land verkehren Busse häufig vor allem für Schüler, also am Morgen und am Nachmittag. Mittags, abends und in den Ferien fehlt es dann an Angebot. Das Unfallrisiko im öffentlichen Personennahverkehr ist im Vergleich mit anderen Verkehrsmitteln mit Abstand am geringsten. Allerdings müssen die Fahrgäste erst einmal zu den Haltestellen oder Bahnhöfen gelangen. Das tun sie oft zu Fuß oder mit dem Rad. Für die Studie wurde deshalb auch gefragt, wie sicher sich Fußgänger und Radfahrer fühlen. Weniger als die Hälfte der Radfahrer gab dabei an, sichere Radwege nutzen zu können, klagt Walter Eichendorf, der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats.
Wenn man den Fünfjahresvergleich anschaut, wird es noch schlechter. Denn da sagen bei den Radfahrenden fast ein Drittel, in den letzten 5 Jahren ist es noch mal unsicherer geworden.
Für 38% hat sich in puncto Unfallgefahren nichts verändert. Bei den Fußgängern sind die Zahlen ähnlich. Eichendorf fordert mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, auch angesichts der zunehmenden Zahl von Lastenrädern. Das Fazit der Untersuchung aus der Sicht von Allianz pro Schiene: Bus- und Bahnfahrpläne müssen ausgebaut werden. Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets im nächsten Jahr werde das aber schwieriger, sagt Geschäftsführer Dirk Pflege. Die Einnahmen und Zuschüsse werden nicht einmal ausreichen, um das bestehende Angebot aufrechtzuerhalten. Pflege schlussfolgert deshalb,
dass der Bund einfach umschichten muss. Wir brauchen keine neuen Autobahnen mehr in Deutschland, wir brauchen aber neue Schienenstrecken. Und da ist Geld umzuverteilen und dann gibt es auch jede Menge umweltschädliche Subventionen.
So könnten die Milliarden eingespart werden, die für die Finanzierung des 49-Euro-Tickets und den Ausbau des Angebots nötig sind.
Anja Drobodinski war das. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung, die Wirtschaft in Deutschland ist zwischen Juli und September überraschend gewachsen. Nicht viel, aber immerhin. Allerdings sind die Prognosen für die kommenden Monate eher trübe. Wie hat das die Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt heute beeinflusst? Die Frage geht an den Börsenberichterstatter, an Sami Ibrahim.
Ja, im Prinzip gar nicht. Der DAX ist jetzt bei 14.541 Punkten. Das sind 1,3 Punkte oder 0,01% mehr als gestern Abend. Und so sieht das hier auch aus. Ein Teil der Händler ist schon weg. Es ist einfach nichts zu tun. Ein impulsloser Handel, wie man so schön sagt. Die US-Börsen heute mit verkürztem Handel. Da passiert an diesem Freitag einfach nichts.
Aber immerhin ist heute Black Friday, der Tag der Rabattaktionen, nicht unumstritten. Gibt es Aktien, die davon profitieren?
Eher nicht. Also diese großen Konsumaktien, die wir ja immer wieder auch mal beobachten können. Zalando beispielsweise heute mit einem Plus von mit einem Minus von 2,7% am DAX-Ende. Puma mit minus 1,5%. Adidas noch etwas schlechter, minus 2. Da gibt es allerdings auch noch interne Ermittlungen wegen der Affäre Kanye West, der Rapper, von dem man sich dann ja getrennt hat. Das sorgt natürlich für Unruhe im Konzern und kommt bei Andea nicht so gut an.
Die Deutsche Bank, die hat sich ja lange auf einem Spitzenplatz im DAX eingerichtet, aber jetzt ist sie von dort vertrieben worden. Wie kommt das?
Das kommt daher, dass die EZB über höhere Anforderungen für das Eigenkapital nachdenkt, jedenfalls laut entsprechenden Gerüchten. Das geht natürlich auf Kosten der Bilanz und insofern ist das bei der Deutschen Bank nicht so gut angekommen. Die Aktie jetzt nur noch minimal im Plus, damit geht es ja allerdings noch besser als der Commerzbank im Nebenwerteindex MDAX. Bei einem Minus von 1,7% steht man dort, also das ist etwas, was die Banken möglicherweise auch nächste Woche noch beschäftigt.
Wo Sie schon bei den kleineren Indizes sind, da fällt dann auch Juli auf, der verstaatlichte Gashändler. Die Aktien haben deutlich verloren, nachdem sich der Kurs innerhalb weniger Tage fast verdoppelt hat. Ist fast eine Zockeraktie, dieses Staatspapier.
Auf jeden Fall extrem anfällig für Nachrichten. Also der Konzern braucht ja jetzt ein neues Mehrgeld, um zu überleben. Da sollen eben neue Aktien herausgegeben werden. Das kam gestern schon nicht so gut an. Das Papier, das wird inzwischen in der Tat auch, muss man mal so sagen, für schnelle Gewinne genutzt. Das können aber eben auch sehr schnell wieder Verluste werden, wenn es dann schlechte Nachrichten gibt, so wie dieser Tage, das Minus jetzt bei über 10%.
Gucken Sie noch auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro etwas gefallen, der Referenzkurs bei einem Dollar 0,379, die Umlaufrendite bei 1,92%, also leicht gestiegen. Der Goldpreis hält sich stabil bei 1.751 US-Dollar. Hier Feinunze.
Sami Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute, dann mit Stefan Koldehoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.